Life is hard, and so am I. You'd better give me something so I don't die.
Zurückblick.
Ja, oh, Radio frei.
Und damit willkommen zu einem neuen Monatsrückblick. In den nächsten 2 Stunden hören wir Beiträge aus dem April 2025. Es gab viel im Programm, es war gar nicht so leicht, Dinge auszuwählen. Trotzdem habe ich eine Auswahl getroffen und die werde ich jetzt euch hier präsentieren. Es geht über Baustellen, über Punkrock bis hin zu Fragen nach Demokratie oder auch nach gemeinschaftlichem Wohnen. Der Blumenstrauß ist bunt, so auch die Musik. Ich habe Musik aus den Musiksendungen rausgeschnitten. Damit starten wir auch, und zwar mit Musik aus unserem Musikmagazin Handmade. Die hatten im April Menschen vom Burgbrandfestival zu Gast, und eine Band, die da spielen wird, die hören wir jetzt hier aus der Sendung Handmade. Danach gibt es ein Gespräch, was ich selber geführt habe, mit Elisabeth, einer Künstlerin, die derzeit ein Archiv der Probleme aufbaut. Was das ist und wie ihr mitmachen könnt, das hier gleich nach der Musik aus Handmade.
Dann kommt jetzt Undertow mit Life Kills.
remains for me. I try to give my best. And if everyone says you will make it anyway, life kills the one who has. My time that still remains for me, life kills the one who has not
Fühlen Sie sich manchmal einsam? Welches Problem haben Sie im Augenblick? Oder was macht Sie zufrieden? Das sind nur drei von vielen Fragen, die derzeit an Thüringerinnen und Thüringer gerichtet werden. Und zwar in einem neuen Kunstprojekt von Elisabeth Oertel, die ich jetzt am Telefon begrüße. Hallo Elisabeth.
Hallo.
Du kannst dieses Projekt durch Unterstützung des Landesstipendiums für bildende Kunst der Thüringer Kulturstiftung umsetzen. Du willst ja irgendwie herausfinden, wie sich Menschen in der Region fühlen. So viel habe ich, glaube ich, schon begriffen, was sie beschäftigt, was sie sich wünschen. Warum willst du das wissen oder was interessiert dich daran?
Also ich bin vor ungefähr 3 Jahren aus Halle an der Saale hier nach Thüringen, nach Ostthüringen, in die Gemeinde Molsdorf-Teich-Wolframsdorf gezogen. Und ich glaube, als Künstlerin ist es im Allgemeinen ja auch immer total interessant, sich mit der eigenen Umgebung auseinanderzusetzen. Und durch das wir jetzt hier leben und unsere Kinder hier zum Beispiel auch in die Schule gehen oder in den Kindergarten, sind wir natürlich zwangsläufig auch eingebunden in den gemeinschaftlichen Kontext. Und ich hatte das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, deswegen habe ich mich auch für das Stipendium beworben gehabt, dass es viel zu wenig um die eigentlichen Probleme der Leute geht. Und deswegen habe ich mir einfach so Gedanken gemacht, wie man die Probleme sammeln könnte und habe deswegen eine Umfrage ins Leben gerufen, um einfach direkt mit Menschen in Kontakt treten zu können, um darüber sprechen zu können.
Die Frage nach dem Zustand von gesellschaftlichen Stimmungen oder so wird ja auch gerne in wissenschaftlichen Studien abgebildet, wo man angerufen wird und dann kommt halt irgendwas raus, wie Menschen gerade denken und so. Du bist ja nun Künstlerin. Hat Kunst für dich auch immer so einen gesellschaftlichen Bezug, beziehungsweise sind es auch immer schon Themen gewesen, die sich in deinen bisherigen Arbeiten abgebildet haben?
Ich muss da vielleicht mal ganz kurz ein bisschen ausholen zu meiner Person. Also ich habe an der Burg Bibichenstein studiert in Halle und bin dort auch Bildhauerin gewesen und habe dann nach meinem Studium eine Künstlergruppe gegründet, zusammen mit 4 anderen Künstlern. Und wir sind dann auf eine 2,5-jährige Recherchereise mit alten sowjetischen Beiwagenmotorrädern aufgebrochen von Halle nach New York. Mhm. Und in diesen 2,5 Jahren hatten wir unzählige Pannen und das war auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass wir ein unzuverlässiges Gefährt haben, dadurch irgendwie eine Panne erwirken und durch die Panne eigentlich der Schlüssel zur Kommunikation, ne, mit den verschiedensten Menschen in Kontakt treten, um dann das Problem gemeinsam zu beheben. So, das war so ein bisschen das Konzept. Und damals schon habe ich, würde ich jetzt mal sagen, nicht mehr als klassische Bildhauerin gearbeitet, sondern eher im Bereich der sozialen Intervention. Es ist ein Pannentheater entstanden. Wir hatten insgesamt 972 Pannen, in denen wir genügend Zeit hatten, uns mit den verschiedensten Realitäten, die es auf unserer Erde nun mal gibt, auseinanderzusetzen. Und ich fand das damals total wichtig, für mich zumindest persönlich, diesen Kunstbegriff zu erweitern, weil ich finde, auch ein Künstler steht in einem gesellschaftlichen Zusammenhang und hat irgendwo auch die Möglichkeit, Gemeinschaft zu stiften. Und das finde ich einfach interessant, das zu übersetzen auch, ne, von der Straße in den Ausstellungskontext zum Beispiel.
Du hast schon gesagt, Bildhauerin ist eigentlich so der Startpunkt für dich gewesen. Ich habe auch gelesen, du machst auch Film. Jetzt hast du eben von Theater gesprochen. Was sind denn so mittlerweile über die Zeit so die künstlerischen Formen, die du bedienst oder nutzt?
Also ich arbeite ziemlich prozesshaft. Das heißt, meistens weiß ich am Anfang überhaupt noch nicht, was am Ende dabei für eine Form rauskommt. Und ich muss auch sagen, ich lege mich da gar nicht auf einem Medium fest. Meistens schaue ich dann einfach, was entspricht denn dem Thema und was entspricht meiner Recherche, was dabei rausgekommen ist, und schaue dann, ist es Audio, ne? Ist es eine Audioinstallation oder ist es eine klassische Installation, ist es was mit Video, und genau, je nachdem, was mir so über den Weg läuft, und wenn ich das dann in mein Atelier mitnehme und mich daran abarbeite, dann kommt eigentlich erst die endgültige Form dabei raus.
Du hast gesagt, dass am Anfang noch gar nicht richtig klar ist, was am Ende vielleicht rauskommt. Wie ist das denn jetzt hier bei dem Projekt? Es gibt diesen Fragebogen. Ich habe am Anfang mal so 3 Fragen exemplarisch vorgelesen. Da gibt es noch viel mehr. Ich habe das selber auch schon mal ausgefüllt und dachte, boah, es ist irgendwie ganz schön schwierig auch. Also es ist nicht einfach nur ja, nein, vielleicht oder so. Man muss auch ein bisschen nachdenken oder in sich gehen. Ist das jetzt quasi der Start des Projektes und weißt du schon, wie es dann damit weitergeht, oder ist es genau so, wie du eben meintest, dass du dann im Prozess schaust, was passiert?
Genau, also meine Arbeit wird diesmal eigentlich maßgeblich von den Antworten bestimmt. Ne? Ich versuche jetzt so viel wie möglich Antworten zusammenzusammeln. Also jeder, der bei der Umfrage teilnehmen will, bitte her mit eurem Problem. Ich brauche die. Genau, und schau halt, ne, wie formt sich dadurch dann das eigentliche Thema. Und es ist wirklich total interessant. Ich habe ja erst vor 2 Wochen die Umfrage gestartet. Und es ist schon so unterschiedlich, was da bei mir zu Hause reinflattert. Und ich habe zusätzlich zu dem, weil ich natürlich diesmal als Einzelperson nicht so stark bin wie eine 5-köpfige Künstlergruppe. Ich kann nicht nur persönliche Interviews führen, also habe ich diesen anonymen Fragebogen zusätzlich noch. Aber ich mache auch persönliche Interviews, wenn da jemand interessiert ist. Und ich finde es sehr spannend, weil ich mich auch mit, naja, Fachleuten unterhalte. Ne? Also ich unterhalte mich mit Polizisten oder mit Bürgermeisterinnen oder wie auch immer. Und das ist ganz interessant, wie die Themen, die dann aus einer, naja, aus einem Fach herauskommen, ne? Doch sich sehr unterscheiden von dem, was der Einzelne so empfindet. Und ich glaube, darin liegt auch so ein bisschen das Spannungsverhältnis in meinem Projekt, zu schauen, wie verhalten sich zum Beispiel auch die Medien gegenüber dem, was der Einzelne empfindet, ne? Oder wie ist es halt, wenn jemand direkt Spezialist ist, ne? Und sieht das aus dieser Perspektive. Und ich versuche wirklich eine ganz neutrale Sammlung von Problemen herzustellen, also ohne das jetzt in irgendeiner Weise zu werden. Und bin da natürlich total angewiesen auf die Thüringer selber, ne? Weil die müssen natürlich mitmachen. Und dann kommt da, glaube ich, am Ende auch was Interessantes bei raus.
Es ist eine Frage um die Stimmung in der Region. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist die Region? Ne? Du bist da in Ostthüringen irgendwie am Werken und lebst da. Jetzt hast du Thüringen gesagt. Also wie groß ist die Region?
Das ist auch, es kann sich einfach entwickeln. Ne? Ich habe halt natürlich erstmal in meiner Gemeinde angefangen, weil das ist das, was ich hier vor der Haustür habe, ne? Und beschäftige mich da lokal. Habe aber jetzt auch schon einige Fragebögen aus dem Kreis Erfurt zurückgekriegt, aus dem Kreis Gotha. Ne? Und das ist für mich natürlich auch total spannend, wie unterscheidet sich das denn? Wir haben ja in Thüringen sehr viel Provinz, ne? Aber wie unterscheiden sich zum Beispiel die Probleme von jemanden hier aus unserer Gemeinde zu denen, die vielleicht in Erfurt sind, ja? Und das ist natürlich auch spannend. Das muss man halt schauen, wie viele Leute dann letztendlich mitmachen. Aber das spielt schon eine Rolle, ne? Also thüringenweit wäre schon interessant für mich.
Du hast gesagt, du bist aus Halle nach dort gezogen, wo du jetzt bist und warst auch so in der Welt viel unterwegs. Wie hast du denn die Region, wo du jetzt lebst, so wahrgenommen, als du da neu hinkamst? Hast du da eine bestimmte, weiß ich nicht, die Leute sind irgendwie jetzt hier aber wirklich anders drauf als in einer größeren Stadt wie Halle oder in Amerika oder so? Oder kann man das so gar nicht sagen?
Also ich muss dazu sagen, ich bin hier geboren, ne, in der Gegend. Okay. Also ich war lange weg und kam praktisch wieder. Ne? Also ich bin nicht ganz neu, ich weiß, wie die Leute hier ticken. Und ich bin ja auch ein Teil ja von dieser Diversität, die es hier irgendwo gibt, ne, ja, oder gab. Deswegen kann man da jetzt nicht sagen, natürlich ist Kultur zum Beispiel und Kunst ist hier eine ganz andere Sache als in der Stadt. Ne? Das Kulturverständnis, das Kunstverständnis ist was ganz anderes. Und da finde ich auch, muss man als Künstler wieder erfindungsreich sein, weil man das irgendwie übersetzen muss. Ne? Gerade wenn man mit Leuten arbeitet, die da total unterschiedliche Voraussetzungen einfach haben. Ich würde jetzt nicht sagen, ich neige da immer dazu, mich, ja, dieses dort ist es so und hier ist es so. Ist schwierig. Man findet letztendlich, egal wo man auf der Welt ist, jede Art von Mensch und jede Art von Meinung.
Ja. Ja. Du hast jetzt diese Umfrage angesprochen, an der sich viele, viele Menschen beteiligen sollen. Ich bin, glaube ich, irgendwo bei Social Media drüber gestolpert. Wie kommt man denn dahin? Also ja, wie findet man das?
Also ich habe eine Homepage gemacht, archivderprobleme.de. Es gibt den Link direkt zur Umfrage, der heißt tinyurl.com/archiv-der-probleme. Genau, darüber kann man da hinkommen oder auch über meinen Instagram-Account, also Elisabeth OE, kann man auch dort fündig werden. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch eine Homepage habt, dann kann man das ja vielleicht direkt zu dem Radiobeitrag irgendwie den QR-Code verlinken. Das wäre ziemlich
Fall.
Cool.
Auf jeden Fall. Ja. Wie lange sammelst du jetzt? Und also ich glaube, das Stipendium ist so ein Jahr oder für das Projekt ist so ein Jahr gedacht. Wie ist dein grober Plan?
Also mein grober Plan ist, ich habe es wie gesagt vor 2 Wochen gekickstartet und das soll jetzt erstmal 3 Monate laufen. Ich will aber mal schauen, wie es läuft. Vielleicht lasse ich sogar bis zum Ende des Projektes laufen, weil ich habe mir jetzt auch die Frage gestellt, wie verändern sich vielleicht auch die Probleme über diesen Zeitraum. Aber es wäre natürlich schon erstmal großartig, wenn jetzt alle mitmachen würden, weil ja, dann habe ich erstmal genug Futter, um loszulegen auf jeden Fall.
Und wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es dann auch die Ergebnisse, in welcher Form auch immer, im nächsten Jahr in einer Ausstellung in der Erfurter Kunsthalle, stimmt es?
Richtig, genau. Gemeinsam mit Susanna Hanna, die andere Stipendiatin aus Erfurt, werden wir dort dann eine Ausstellung zusammenbasteln. Da freue ich mich schon total drauf.
Das eine ist ja so der Prozess, also für dich, aber auch für die Menschen, mit denen du irgendwie vielleicht dann auch persönlich sprichst oder so. Das andere ist dann, die Ergebnisse in irgendeiner künstlerischen Art zu präsentieren, wie eben in so einer Ausstellung. Welche Wirkung wünschst du dir, habe ich mir als Frage aufgeschrieben. Oder ich weiß nicht, was kann für dich Kunst in so einem Ausstellungskontext irgendwie erreichen mit Menschen?
Also ich glaube, es ist einfach total interessant, diese ganzen Probleme dann einfach mal gesammelt vor sich zu sehen. Einfach auch, man kennt das ja von sich selber, man lebt in seiner Bubble. Und wenn man das will, kann man sich nur mit Leuten umgeben, die auch in dieser Bubble leben und sich dann ja mit dieser Realität mehr oder weniger abfinden. Ne? Ich finde es halt spannend, wenn man irgendwie sich alle Perspektiven zumindest mal anschaut. Und daraufhin kann man ja auch eigentlich erst überlegen, wie geht man denn zum Beispiel gewisse Probleme an. Für mich wäre es großartig, wenn es einfach eine Diskussionsplattform dadurch geben würde, wo alle Menschen irgendwo miteinander diskutieren können. Und ja, das wäre natürlich so, ne, das utopische, der utopische Gedanke daran. Ja, das müssen wir dann einfach schauen, ne? wie das letztendlich dann ankommt.
Hm. Bis dahin ist noch viel Zeit, bis dahin fließt noch viel Wasser die Gera runter oder einen anderen Fluss.
Die Elster.
Die Elster, genau, auch dort. Dann bin ich sehr gespannt, spätestens im nächsten Jahr vielleicht mit dir nochmal zu sprechen oder auch zwischendurch oder dann, wenn die Ausstellung hier ist. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was herauskommt und wünsche dir, dass sich viele Leute bei der Umfrage beteiligen. Und ja, danke jetzt für heute hier für den Moment.
Super gerne.
Ja, das waren die Happy Straps, eine ehemalige DDR-Punk-Band. Der Song aus 1985 von ihrer ersten Kassette. Und ja, We Live in a Paradise. Aus Berlin, die Band.
Aus Hit Battle, dieser Beitrag. Danke an Tom und Stefan, die einmal im Monat die Hit Battle am Freitagabend moderieren. Ihr seid jetzt hier bei Radio Frei im Monatsrückblick auf den Monat April. Und wir gehen direkt über in das nächste Thema. Beziehungsweise schließt es eigentlich ganz gut an das, was wir vor dem Lied gehört haben. Es geht um Demokratie. In der Rubrik der Wissenschaftsecke hat sich Reino im April mit genau dieser beschäftigt, beziehungsweise die Frage gestellt oder die These aufgestellt oder die Überschrift gegeben, wie die Demokratie stirbt. Das klingt erstmal irgendwie schrecklich, aber wir sollten uns schon darüber Gedanken machen, was eigentlich diese Demokratie ist, was daran gut ist, ob es immer so bleiben wird oder ob sie eben auch gefährdet ist. In der Wissenschaftsecke schaut er sich oft Studien an oder neue wissenschaftliche Entwicklungen und so hat er es jetzt hier auch gemacht. Es gibt da diesen Ralf Hertwig. Er ist Psychologe und hat mit anderen zusammen ein Modell gefunden, was er auf die Demokratie anwendet, beziehungsweise eben auf die Frage, was passiert, wenn sie kaputt geht. Ein Modell, was eigentlich aus dem technischen Bereich kommt. Ich versuche es mal kurz ein bisschen zusammenzufassen, weil ich die Wissenschaftsecke an sich jetzt hier gekürzt habe für euch. Sie war insgesamt sehr lang. Und zwar gucken sich die Wissenschaftler, und ich glaube, es waren auch Frauen dabei, also auch Wissenschaftlerinnen, ein Atomkraftwerk an und haben geguckt, wie viele Parameter es dort gibt, die dazu führen können, wenn sie sich nicht richtig verhalten, dass eben das Atomkraftwerk kaputt geht. Und dann gibt es so ein Phänomen, sie nennen es Drift to Danger, das eben lange Zeit von außen nicht zu erkennen ist, dass sich das Gesamtkonstrukt in Richtung Abgrund bewegt und irgendwann so einen Kipppunkt erreicht, dass man auch nichts mehr machen kann. Naja, ich will das jetzt wie gesagt hier nicht alles wiedergeben, weil ich es garantiert nicht richtig erzählen würde, aber das, was dann auf die Demokratie geschlussfolgert wurde, das fand ich tatsächlich sehr interessant. Wir hören jetzt gleich den zweiten Teil dieser Wissenschaftsecke. Reino hätte auch gern Ralf Hertwig interviewt, der hat aber keine Zeit, weil er gerade übelst gefragt ist, wegen eben dieser neuen Idee, dieser neuen These, dieses neuen Modells. Er zitiert aus einem Interview, was Ralf Hertwig dem Spektrum der Wissenschaft gegeben hat. Und es geht eben jetzt tatsächlich um die Frage, wie sich dieses Modell aus so einem technischen Bereich auf Demokratie übertragen lässt.
Wir haben das Modell anhand von 7 historischen Fast-Havarien von Demokratien weiterentwickelt und dabei auf die Vorarbeit anderer Wissenschaftler, Historiker, Soziologen, Politikwissenschaftler zurückgegriffen. Eines der Beispiele war etwa der gescheiterte Militärputsch in Spanien 1981, als eine junge Demokratie kurz davor stand, wieder in eine Diktatur zu kippen, was damals durch das beherzte Eingreifen des Königs verhindert wurde. Zitat Ende. Und das Ergebnis war dann das folgende. Noch einmal Zitat. Wie in technischen Systemen gibt es in Demokratien Sicherheitsvorkehrungen oder Checks and Balances, unabhängige Gerichte, freie Presse oder Gesetze, die zum Beispiel regeln, was bei einem Misstrauensvotum im Parlament geschehen muss. Gerade unser Grundgesetz ist ja in vielerlei Hinsicht eine Reaktion auf die Weimarer Verfassung und ihre Schwachpunkte. Es enthält Sicherungen, die auf ein dauerhaftes Funktionieren der Demokratie abzielen. Die wichtigste ist die Gewaltenteilung. Doch Normverletzungen der Eliten können die Sicherheitsvorkehrungen schleifen, ganz langsam, Stück für Stück. Das kann bis zum Gesetzesbruch gehen. Oft vollziehen sich die Verstöße jedoch im Graubereich der Konventionen. Jede demokratische Verfassung erfordert Interpretationen. Und wenn Eliten diese Graubereiche rücksichtslos für eigene Zwecke ausnutzen, beginnt die schleichende Drift in Richtung Autokratie. Zitat Ende. Das Problem ist, wie bei Kernkraftwerken, die Normalisierung. Wiederholte Normverletzungen, so sagt Hertwig, höhlen allmählich die Standards aus. Die Bürgerinnen und Bürger gewöhnen sich daran, dass Gesetze gedehnt, Parlamente übergangen, Gerichte und Strafverfolgungsbehörden diskreditiert, freie Medien drangsaliert und systematisch Lügen verbreitet werden. Dieser graduelle Prozess vollzieht sich teilweise über, teils unter unserer Wahrnehmungsschwelle. Doch selbst wenn die Normverletzungen vor aller Augen geschehen, kann es vorkommen, dass die Bürger diese nicht eindeutig sanktionieren, zum Beispiel durch Abstrafen an der Wahlurne oder etwa durch flächendeckende Demonstrationen. Stattdessen setzt sich die Drift fort und bringt uns näher an die Gefahrenzone mit ihren verborgenen Kipppunkten. Wo die sich genau befinden, ist zwar sehr schwer vorherzusagen, sie liegen gewissermaßen im Nebel oder im Zwielicht der Ungewissheit. Deshalb fällt es auch schwer zu entscheiden, ob eine bestimmte Normverletzung schon die eine zu viel ist oder ob noch weitere folgen könnten, ohne dass die Drift unwiderruflich Fahrt in Richtung Autokratie aufnimmt. Zitat Ende. Ein Hauptproblem bei alledem sieht der Psychologe Ralf Hertwig in unserer Psychologie, denn wir sind einfach nicht gut darin, Risiken einzuschätzen. Wir unterschätzen die Eintrittswahrscheinlichkeit seltener Ereignisse, auch was mögliche Folgen betrifft. Die Gesamtheit unserer Erfahrung sagt uns, alles in Ordnung. Es ist bisher gut gegangen und so wird es auch weitergehen. Das werden sicher auch viele Amerikaner denken angesichts der aktuellen politischen Ereignisse. Und für diese Unterschätzung von Risiken gibt es viele Beispiele aus fast allen Lebensbereichen. Unterstützt wird diese menschliche Eigenheit, wenn man so will, Schwäche, dadurch, dass die Maßstäbe nicht gleich bleiben. Eine Variable ist zum Beispiel unsere Sprache. So sagt Hertwig zum Wort Remigration, ich zitiere, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Begriffe eingeführt werden, die zunächst Entsetzen und Empörung auslösen, dann aber durch die weitere Verwendung normalisiert werden. Ein anderes folgenreiches Beispiel für so einen Normalisierungsprozess ist, wie Donald Trump strategisches Lügen im amerikanischen Politikbetrieb als politisches Mittel etabliert hat. Die Normalisierung von Normverletzungen, wie das Drift-to-Danger-Modell sie beschreibt, umfasst sowohl unsere Sprache als auch unser Verhalten. Die Maßstäbe verschieben sich. Was früher den Rücktritt eines Politikers erzwungen hätte, gilt heute als Petitesse. Zitat Ende. Und als größten Risikofaktor sieht Hertwig die sogenannte affektive Polarisierung an. Der politische Gegner wird nicht mehr als legitimer Konkurrent im demokratischen System angesehen, sondern herabgewürdigt, entmenschlicht und delegitimiert. Die Menschen legen mehr Wert auf ihre Gruppenzugehörigkeit, als sich als Teil des demokratischen Gemeinwesens zu begreifen. Andere Risikofaktoren sind Desinformation, Verschwörungstheorien oder ganz allgemein manipulative Informationen. Ist deren beständige Verwendung einmal normalisiert, lässt sich dieses Gift kaum wieder aus dem politischen System entfernen. Weitere solcher Risikofaktoren sind danach die politische Apathie, also zum Beispiel die Weigerung, überhaupt noch zu wählen, und das bewusste Nicht-Wissen-Wollen. Auf die Frage, was nun mit Hilfe dieses Modells als Gegenmittel gegen die Erosion der Demokratie eingesetzt werden kann, nennt Hertwig die folgenden. Ich zitiere ihn: Das erfordert sicher eine Werkzeugkiste verschiedenster Maßnahmen. Besonders wichtig erscheint mir die Informationsökologie. Wie stellen wir sicher, dass Menschen akkurate, nicht manipulative, hilfreiche und transparente Informationen erhalten und manipulative Informationen aussortieren können? Dazu gibt es schon viele Interventionsmöglichkeiten. Manche werden auch schon praktisch umgesetzt, etwa solche, die auf affektive Depolarisierung abzielen. Die Frage lautet hier, wie wir es schaffen, den anderen wieder als legitimen Konkurrenten im demokratischen Wettbewerb zu sehen, statt ihn vernichten zu wollen. Eine Intervention zielt zum Beispiel darauf ab, die fehlerhafte Wahrnehmung zu korrigieren, die Gegenseite würde undemokratisches Handeln und Normverletzungen bedingungslos tolerieren, ja gutheißen. Zitat Ende. Und Hertwig hält viel von simulierten Erfahrungen, die eine andere Perspektive eröffnen. Auf die Frage, welche Wirkung das Drift-to-Danger-Modell auf seine eigene Weltsicht hat, hat Ralf Hertwig wie folgt geantwortet. Ich zitiere ihn noch einmal. Vieles erschreckt mich, vor allem die Beschleunigung der Drift. Die Erosion der amerikanischen Demokratie zum Beispiel begann ja nicht mit dem Amtsantritt von Donald Trump. Gerrymandering, das strategische Verschieben von Wahlbezirksgrenzen zugunsten der eigenen Partei, ist schon lange normal. Auch die Besetzungen des Supreme Court rein nach ideologischem Kalkül. Doch seit dem Amtsantritt erleben wir eine ungeheure Beschleunigung von Normverletzungen, die offenbar schon zum Teil normalisiert sind. Wo bleibt der große Aufschrei der Zivilgesellschaft und der Institutionen? Es geht hier ja nicht nur um die Partei der Demokraten. Wie reagieren Universitäten auf die Entziehung von Bundesmitteln, mit denen sie ideologisch auf Linie gebracht werden und akademische Freiheiten eingeschränkt werden sollen? Oder auf die Aussage von Trumps Vizepräsident J.D. Vance, die Professoren seien die Feinde. Dass der Widerspruch aus Zivilgesellschaft und Institutionen nicht ansatzweise in dem Maße kommt, wie man ihn erwarten würde, finde ich äußerst besorgniserregend. Doch wir sollten nicht nur auf die USA starren. Normverletzungen im Handeln und in der Sprache und deren Normalisierung kann man längst auch bei uns beobachten. Und noch ein letzter Satz zum Titel, den ich diesem Beitrag gegeben habe. Im Original ist dieses Interview, aus dem ich die ganzen Aussagen gewonnen habe, überschrieben mit den Worten »Die Kernschmelze der Demokratie«.
Soweit ein Auszug aus einer Wissenschaftsecke von Reino, einer Rubrik, die mittwochs oder donnerstags im Unterdessen auf Radio Freie läuft. Ihr seid hier bei Monatsrückblick und nach diesen erbaulichen Informationen gibt's jetzt erstmal eine weitere Musik. Musik aus der Reggae-Sendung Jamaika, Feelings alle zwei Wochen am Freitagabend um 10. Im Monatsrückblick auf Radio Frei schaue ich in diesen zwei Stunden zurück auf Beiträge, die bei uns im Programm gelaufen sind und die es sich nochmal lohnt, nochmal anzuhören. Es ging eben in den vergangenen Beiträgen viel um Demokratie und wo Demokratie steht, ist Journalismus nicht weit. Eine Sendung, die sich ja mit unterschiedlichen Fragen zu Medien und Journalismus beschäftigt, ist unter drei die radiofreie Medienwerkstatt. Einmal im Monat laden sich Reinhard und Andreas Medienschaffende ein und sprechen mit ihnen über Haltungsfragen, über Probleme und Herausforderungen, aber auch die Chancen und lauter sowas. In der aktuellen April-Folge, da hatten sie einen anderen Fokus, denn Lisa Mielke war zu Gast, die zum einen Redakteurin hier bei uns bei Radio Frei ist, bei Handmade mitmacht und auch schon in unterschiedlichen Radios gearbeitet hat. Sie war bei Landeswelle, aber auch bei Top 40 und Antenne Thüringen und ist dann aber auf die andere Seite gewechselt. Sie ist nun seit 3 Jahren Pressesprecherin des Landratsamtes Gotha und über diese Dinge sprechen Sie in einer Stunde Gespräch in der aktuellen Ausgabe von Unter 3. Wir können natürlich jetzt hier nicht alles wiedergeben, aber ich habe einen kleinen Auszug für euch ausgeschnitten, der ja die Frage halt aufwirft. Wie ist das, wenn Presseleute rüberwechseln oder auch wieder dann zurück? Ist das irgendwie komisch oder nicht? Naja, wir hören jetzt hier mal rein in den letzten Teil des Interviews mit Lisa Milke aus der Sendung Unter 3, die radiofreie Medienwerkstatt.
Wir wollten jetzt ein bisschen auch über deine Arbeit reden beim Deutschen Journalistenverband. Also meine erste Frage wäre, seit einem Jahr, glaube ich, bist du im Bundesfachausschuss Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und machst du da Weiterbildung oder was passiert da genau? Also, dass du anbietest Weiterbildung, nicht du selber Weiterbildung machst.
Nee, also zum DJV, also deutschlandweit, gibt es verschiedene Fachausschüsse, also beispielsweise auch zum Thema Bild, Fotografie. Ich bin halt jetzt, ich weiß nicht, ob es schon genau ein Jahr ist, aber so ungefähr ein Jahr im Fachausschuss Presseöffentlichkeitsarbeit und dort für Thüringen sozusagen vertreten. Also es sind Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Bundesländern, die quasi in dieses Gremium, sag ich mal, gewählt worden sind. Und dort beschäftigen wir uns mit Themen, die die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreffen. Und interessanterweise ist es bei uns auch gerade Thema, dass viele Journalistinnen und Journalisten in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wechseln. Und da arbeiten wir auch gerade an einem Projekt.
Aber warum glaubst du, ist das eigentlich so? Einfach weil der Arbeitsalltag entschleunigter ist so ein bisschen und man wirklich aus dieser Taktung, wie du sie erst ja schon beschrieben hast, rauskommt, dass das dann doch viele zermürbt?
Ich glaube, es gibt viele Gründe. Einer der Gründe ist auch, dass man einfach nicht gut verdient zum Teil. Also es kommt natürlich ganz drauf an, wo man arbeitet. Also der DJV ist ja auch in erster Linie auch eine Gewerkschaft. Mhm. Und setzt sich ja auch für neue Tarifabschlüsse ein. Ich glaube, das ist ein Thema, also dass man halt wirklich nicht so viel verdient, wie viele Leute draußen wahrscheinlich denken. Und es werden auch Stellen abgebaut. Also ganz klar, es wird auch nicht mehr zum Teil so viel ausgebildet wie früher. Oder Stellen werden einfach nicht mehr nachbesetzt, wenn dann Leute weg sind. Also ich glaube auch, dass es gar nicht mehr so viele Stellen gibt wie früher. Also habe ich zumindest. Also ich glaube, es kommt total darauf an, was für ein Medium das ist und wie sich dieses Medium auch weiterentwickelt. Ich sag mal, also der Zeit anpasst. Aber es gibt halt auch schon viele, die halt auch von Stellenabbau betroffen sind. Und wenn man dann freie Journalistin beispielsweise ist und man bekommt keine Aufträge mehr, dann muss man sich natürlich andere Aufträge suchen. Und ich finde immer, dass eine Grenze so richtig zwischen Journalismus und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit irgendwie verschwimmt die auch immer mehr. Ich kenne ganz viele, die einfach beides machen. Also ich sehe mich auch mit Handmade, der Sendung, die ich ja hier bei Radio Frei mache, auch immer noch als Journalistin. Also ich selbst recherchiere ja auch für meine Pressemitteilungen oder für kleine Videos, die ich irgendwie mache, auch total viel. Also es ist so ein...
Ich denke jetzt gerade mal laut, weil ich habe da noch keine Meinung dazu, deswegen machen wir ja auch die Sendung. Also ist das nicht genau ein Problem? Also wenn man dann nicht mehr klar diese Rolle hat, wann bin ich Journalistin, wann bin ich Journalist und vor allen Dingen diese Tendenz, die gibt's ja schon länger, dass immer mehr in den PR-Bereich wechseln. Ich spitze mal ein bisschen zu. Ist da nicht die Gefahr, ich weiß nicht, ob du die richtige Ansprechpartnerin jetzt bist, aber dass irgendwann wir eigentlich der Meinung von Konzernen, PR oder von Politik ausgeliefert sind, weil die die Meinung bestimmen und weil kritischer Journalismus dann personell unterbesetzt ist, das ist doch eine Gefahr, kann ich auch an dich stellen, Andreas, aber vielleicht an euch beide, also das ist doch eigentlich keine gute Tendenz.
Also ich finde sie auch nicht gut,
Du wirst jetzt nicht den Ast absägen, auf dem du sitzt. Ja?
Nee, deswegen, finde, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist halt auch ein total spannender Zweig. Also ich kann mich halt in meinem aktuellen Job einfach auch total viel ausprobieren. Ich habe so viele Projekte, die ich mache, von Corporate Design über Podcast bis zu Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Grußworten und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr spannend.
Und Es ist halt in dem Moment, jetzt bei dir zum Beispiel, ist es ja das Gute sozusagen, dass wenn du Handmade machst, machst du eine Musiksendung, die jetzt mit deinem Landkreis und der Arbeit, die du für den Landkreis machst, relativ wenig gemeinsam haben. Also da ist ja schon noch eine Grenze. Problematisch wird es ja dann, glaube ich, wenn man beispielsweise über Politik berichtet und selbst in der Partei ist oder dergleichen. Also da fand ich das gerade eigentlich total interessant, was du gesagt hast, dass halt bei vielen, gerade bei den freien Journalisten, dass das so ein fluide oder dass das so übergehend teilweise ist. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass Journalisten es sich auch eben leisten können müssen, sozusagen diese Grenze ganz bewusst einzuhalten. Also das heißt, sie müssen wirklich von ihrer Berichterstattung leben können, um dann eben nicht sozusagen in den Verdacht kommen, quasi für irgendwelche Stadtmagazine oder irgendwas zu schreiben, wo man dann mehr PR macht als Journalismus tatsächlich.
Ja, definitiv. Aber wie wir gerade feststellen, das ist so ein Graubereich. Also wir haben da auch ganz klare Regeln bei Radio Frei. Also zum Beispiel im Wahlkampf, wenn jetzt jemand hier von uns, der jetzt hier Sendung macht, dann irgendwie aktiv für irgendeine Partei im Wahlkampf, ist natürlich klar, dass er hier parallel keine Sendung macht. Und es ist auch mal passiert vor mehr als einem Jahrzehnt, das betraf nicht Radio Frei, sondern damals noch einen anderen offenen Kanal, wo man erst sehr spät rausbekommen hat, dass jemand, ein CDU-Politiker, eine Musiksendung moderiert hat und da immer wieder mal bewusst oder unbewusst natürlich da so seine Botschaften eingestreut hat. Also das es bleibt schwierig, sagen wir mal so. Und vielleicht kann man jetzt auch mal eine Frage, du wolltest erst mal was sagen dazu.
Also ich würde nur sagen, ich glaube, es ist auch nochmal total was anderes, wenn man für eine Behörde arbeitet oder für ein Unternehmen. Weil wir als Behörde, ich betreibe ja für das Landratsamt Gotha an sich jetzt auch nicht Marketing. Ich verkaufe keine Produkte. Natürlich verkaufe ich das Landratsamt an sich. Wir wollen beispielsweise, dass viele Leute bei uns anfangen. Wir wollen uns als ein guter Arbeitgeber verkaufen. Aber ich habe sonst keinen Druck. Also ich muss nicht irgendein bestimmtes Produkt verkaufen. Und meine Pressemitteilungen sind natürlich auch dementsprechend ohne Emotionen. Und sie sind halt sachlich. Also wenn, das ist halt das höchste der Gefühle, dass ich Sachen einfach bildhaft schildere. Und das ist natürlich dann was ganz anderes, wenn ein großer Konzern eine Pressemitteilung schreibt.
Ich glaube, da ist nochmal ein ganz wichtiger Unterschied, den man vielleicht auch nochmal machen muss zwischen Unternehmen und Behörden. Behörden haben, wie du erst schon gesagt hast, eine Auskunftspflicht gegenüber der Presse eben auch. Unternehmen haben das nicht. Also Unternehmen können auch einfach eine Presseanfrage. Gutes Beispiel, ich habe mehrere Beiträge hier über das Helios in Erfurt geschrieben. Da hat die Pressestelle generell alles abgeblockt, was ich gefragt habe. Natürlich stachelt das einen Journalisten dann an, aber auf der anderen Seite ist es halt natürlich so, dass man Berichterstattung auch dann versucht, teilweise zu verhindern, zumindest dann, wenn sie in eine kritische Richtung geht.
Das stimmt. Also die Unterscheidung ist wichtig zwischen Unternehmen und Behörde, aber angenommen jetzt nur mal ein Gedankenspiel, wie wir es jetzt hier hatten zuletzt in Erfurt mit der Gleichstellungsbeauftragten, war das rechtmäßig die Entlassung oder nicht? Und jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt bei deinem Landrat Onno Eckert, also ist jetzt etwas, wo man sagt, da muss man kritisch nachfragen, da würdest du ja auch dann die Zugbrücken hochziehen. Ne? Da würde ja genau in so einer Krisenkommunikation, würdest du ja anders agieren als in normalen Zeiten.
Ich glaube, es kommt total auf das Thema an. Also eine Krise ist halt schon was ziemlich Großes, ne? Also ich weiß ja nicht, was du unter einer Krise, sage ich mal, verstehst.
Ja, also das wäre dann sowas, dass man sagt, Moment, hat der jetzt rechtmäßig da bei irgendeiner Sache gehandelt? Oder also ich, das ist jetzt wirklich alles spekulativ, wenn es jetzt irgendwie um Gelder sind nicht korrekt eingesetzt worden, dann ist ja klar, dass du dann anders, das ist dein Job, dass du natürlich dann nicht sagst, ja, ich lege jetzt alles offen, sondern muss natürlich in Absprache dann gemacht werden, wie gehen jetzt, was haben wir jetzt für einen Plan? Du musst ja immer das im Kopf haben, dann wäre es ja was anderes als jetzt normal.
Aber natürlich wird das bei uns nicht so passieren.
Und da merkt man ja, dass du jetzt natürlich
jetzt
genau
die... Jetzt werde ich neugierig.
Genau. Jetzt werden wir doch mal nachfragen, aber genau da bist du jetzt natürlich dann auch die Pressesprecherin und natürlich ist auch die Frage, und da sind wir wieder so beim Eingangsthema, das beschäftigt uns in allen Ausgaben letztlich, Nähe, Distanz, ich gebe zu, ne? Und das wäre jetzt wirklich, wir von Radio Frei haben jetzt wenig mit Gotha zu tun und mit dir direkt, aber angenommen, es gibt so eine Situation, ich glaube, ich müsste dann sagen, weil ich dich gut kenne und schätze, dass ich dann zum Beispiel, also Stichwort eben Nähe, Distanz, sage, ich wäre jetzt da nicht weiter journalistisch, ich persönlich nicht, muss jemand anders machen, da weiter nachhaken, weil ich es dann schwierig finde. Ja, also weil, das meinte ich eingangs mit der Frage, wie gut kennst du die Leute, wie machst du deine Trennung fest? Weil ich find's sehr schwierig.
Hängt halt auch immer davon ab. Also Pressesprecher sind ja auch manchmal einfach nur sozusagen der Türöffner dann beispielsweise zum Landrat. Also wahrscheinlich wirst du sehr viel mehr Presseanfragen bekommen, die sich direkt an den Landrat richten und die eigentlich er beantworten muss und du vermittelst das nur. Während du ja selbst eher weniger direkt die Presseanfragen beantwortest. Oder wenn, dann immer in Absprache mit ihm und dann eigentlich für ihn sprichst, oder?
Das kommt total drauf an. Also ich muss sagen, die wenigsten Anfragen richten sich eigentlich direkt an ihn. Und wenn das natürlich welche sind, dann besprechen wir die auch. Also das ist ja ganz klar. Also beziehungsweise ist es ja dann auch er, der die Antwort mitliefert. Sonst sind das eigentlich auch sehr... allgemeine Sachen. Also ich denke da gerade an eine Anfrage, die du mal vor, keine Ahnung, da habe ich auch gerade gefühlt angefangen, geschickt hast. Das sind halt auch viele Recherche-Sachen oder wir haben regelmäßig Anfragen dazu, wie viele Ausländerinnen und Ausländer oder Geflüchtete bei uns im Landkreis leben. Sowas kommt auch vor. Dann frage ich, also nehmen wir mal das als Beispiel, dann frage ich in unserem zuständigen Amt nach, ob sie mir das liefern können. Meistens reichen dann irgendwie kurze Stichpunkte aus und ich bin dann halt diejenige, die das dann fertig formuliert und dann rausschickt.
Gut, also wenn solche Rechercheanfragen sind. Aber in dem Moment, wo es dann darum geht, hier soll ein neues Flüchtlingsheim im Landkreis Gotha gebaut werden, dann wollen natürlich die Journalisten den Landrat vor die Kamera haben.
Genau, und dann müssen wir gucken in seinem Plan, wie wir das irgendwie noch reinkriegen und...
Von meiner Seite aus die Schlussfrage, hat sich dein Blick auf Journalismus jetzt aus PR-Sicht irgendwie verändert? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt deine Presserunde machst, du bist ja auch nur ein Mensch, dass du manchmal denkst, ah, ich hätte jetzt hier nochmal kritischer nachgefragt, jetzt bin ich mit der Antwort durchgekommen. Also siehst du es? Siehst du das denn mit oder anders?
Das denke ich ja wirklich manchmal, also dass ich bei bestimmten Sachen nochmal anders nachfragen würde. Vor allem, wenn ich halt gerade die Menschen vor mir habe und ich im Endeffekt alles fragen kann. Auch jetzt in unserem Pressegespräch, ich würde wahrscheinlich auch öfter einfach die Möglichkeit nutzen, da ist der Landrat und gucken, was habe ich denn gerade so auf meiner Liste an aktuellen Sachen, sowas kann ich ihn befragen. Aber kann ja jeder machen, wie er möchte. Und ich denke manchmal bei Sachen, die dann halt anhand unserer Pressemitteilungen oder anhand von Interviews, Terminen gemacht werden, es sind halt echt manchmal so grobe Schnitzer dabei, wo ich mich frage, oh, habe ich das auch immer so gemacht? Also ich habe immer für mich so das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich Sachen gut recherchiert habe. Ich habe nie irgendwelche O-Töne, Zitate zermurkst, zerrissen, so dass irgendwas ganz anderes bei rauskommt. Aber manchmal, wenn ich dann so Sachen lese, höre, sehe, denke ich mir, oh, haben wir das so schlecht erklärt? Oder hat der Journalist, die Journalistin da einfach nie aufgepasst? Also es passiert schon häufiger und da denke ich mir so,
Du bist wahrscheinlich auch mit, wenn jemand nicht gut vorbereitet ist, dann das hängt ja damit zusammen, oder?
Ja, wobei, wenn wir jetzt irgendwie Pressetermine haben, ich glaube, so viel muss man sich gar nicht vorbereiten, je nachdem, was das. Naja, wenn wir irgendwas Neues hervorstellen, dann machen wir das ja in dem Moment erst, ne? Dann sind da so in der Presseeinladung halt so ein paar Key Facts schon mal, aber wir stellen das halt dann erst dann vor Ort vor.
Mhm. Das sagt Lisa, die zum einen Redakteurin hier bei uns im Radio ist, ein Musikmagazin mitmoderiert, aber auch professionell Journalistin war, bei Landeswelle Top 40 und Antenne Thüringen gearbeitet hatte und nun aber seit 3 Jahren Pressesprecherin im Landratsamt Gotha ist. Über die das Zusammen- oder Auseinanderspiel von Journalismus und PR und die Rollen, die manchmal eben dann von Menschen eingenommen werden. Darüber ging es in der aktuellen Ausgabe von der Sendung Unter 3, die radiofreie Medienwerkstatt. Ihr könnt sie euch auch komplett anhören. Sie ist zu finden auf radiofrei.de.
We're Na, wer von euch da draußen hat den Song erkannt? Wer ist ein Oi-Punk? Das war natürlich We Are Coming Back von Coxsparrow. Aber nicht von Coxsparrow, sondern von den Italienern von Whiskey Ritual. Ja, die Jungs lieben ja ihren Black and Roll und sie haben nach 5 Alben mal eine EP rausgebracht mit ihren alten Helden, nennt sich Still Scum. Und da haben sie Shame 69, Iggy Pop, Coxsparrow, The Casualties und The Dictators gecovert. Also, coole Scheibe, wer auf punkig, bleckigen Rock'n'Roll steht, sollte hier mal reinhören. Gibt's als 10-Inch über Folter Records. Whiskey Ritual aus Italien. Still Scum. Wir haben uns Coxsparrow.